Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Erzieherin oder Erzieher in einer Kindertagesstätte wird man nicht, um reich zu werden. Das ist für viele einfach ein Traumberuf. In Brandenburg ist der Mangel an Kita-Personal inzwischen aber so groß, dass die Einrichtungen oft sogar geschlossen bleiben. Bildungsminister Steffen Freiberg hat nun angekündigt, gegenzusteuern. Er schlägt unter anderem vor, in Kitas nicht nur komplett ausgebildete Kräfte einzusetzen.
Ohne, und das will ich klar betonen, ohne an der Qualität der Arbeit zu sparen.
In anderen Bundesländern sei man, was das Kita-Personalrecht anginge, längst flexibler. Und auch die Kita-Träger in Brandenburg hätten sich eine solche Öffnung oft und laut gewünscht. Deswegen will er, so Freiberg, Öffnungen diskutieren.
Wir erleichtern das Meldeverfahren. Wir führen eine neue Personalkategorie der Ergänzungskräfte ein, die in einem festen Verhältnis nicht mehr als 20% der in der Personalbemessung vorgesehenen Kräfte tätig sein dürfen unter Anleitung.
Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, Günter Fuchs, kritisiert diesen Vorstoß scharf.
Im Kern geht es darum, die Defizite, die wir haben in der Personalgewinnung, durch niederschwellige Einstellungen im Grunde zu realisieren. Das ist ein Offenbarungseid, dass es nicht gelungen ist, notwendige Vorsorge im Bereich des Personals zu treffen.
Es fehlten klare Jobbeschreibungen und Weiterbildungsangebote für die Ergänzungskräfte, sagt Fuchs. Aber der Minister will die Ankündigungen als Diskussionsangebote verstanden wissen, wer oder was gebraucht wird. Öffnungen können das Bildungsangebot der Kitas verbreitern, sagt Katharina Kahl vom Kita-Elternbeirat in Potsdam und Mitorganisatorin des landesweiten Kita-Kollapstages gegen den Fachkräftemangel im vergangenen Mai. Solche Kräfte sollten aber nicht auf das Personal angerechnet werden, das grundlegende Betreuung leistet, so wie das Freibergs Hinweis auf den maximal 20% Mitarbeiteranteil der Ergänzungskräfte nahelege.
Sie machen den Kindergarten bunter, ja, also eine Theaterpädagogin oder eine Musikpädagogin. Kann ein Tischler dabei sein und den Horizont der Kinder erweitern, Berufsbilder entdecken lassen, aber das eben halt auch nicht anstelle von Fachkräften, sondern zusätzlich dazu.
Beim Kita-Kollaps, Elternbündnis und bei der GEW hält man eine Ausbildungsoffensive für das Wichtigste gegen den Erziehermangel. An den Schulen im Land sind zwar die Ausbildungsplätze um 4.000 verdoppelt worden, das reiche aber nicht. Im Praxisteil der Ausbildung wäre es zudem bisher unattraktiv, für die Kitas Auszubildende einzustellen. Denn sie würden als Betreuer für die Finanzierung der ganzen Einrichtung angerechnet, aber nur zu 80%. Attraktiv wird das erst andersherum, sagt Katharina Kahl.
Auszubildende on top, nicht in den Schlüssel rein, sodass wir unser Fachkräftegebot erhalten und auch dafür sorgen, dass wirklich ausgebildet wird an der Stelle.
Der Bildungsminister will nun mit allen Beteiligten über seine Vorschläge diskutieren, aber auch neue Personalregeln finden und in Kraft treten lassen, bis Herbst möglichst.
Nico Hecht über die jüngsten Vorschläge, den Personalschlüssel für Kitas in Brandenburg zu ändern. Europaweit ist der 2. August der Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Unmittelbar wird an dem Tag an die Ermordung von mehr als 4.000 Frauen, Männern und Kindern in Auschwitz erinnert, die in der Nacht auf den 3. August in den Gaskammern getötet wurden. Die Gesamtzahl der Opfer wird auf bis zu 500.000 geschätzt. Unsere Reporterin Helena Dähler war zum Gedenktag am Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma im Berliner Tiergarten.
Auf dem breiten Weg zwischen Brandenburger Tor und Reichstag sind viele Touristen unterwegs. Auf Rädern, mit Rollkoffern oder in Gruppen. Beim Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma machen aber die wenigsten Halt. Ein junges Paar, auch auf einem Städtetrip, weiß nicht mal, für wen das Denkmal hier ist.
Nee, so spontan nicht.
Leider nicht, nein.
Müsste ich hingehen und mir angucken.
Das machen sie dann auch direkt und stehen kurze Zeit später vor den milchigen Glaswänden, auf denen viel über die Geschichte der Sinti und Roma und deren Verfolgung steht. Ich frage, was sie bereits über die Geschichte wissen.
Kaum etwas, ehrlich gesagt. Also haben wir, glaube ich, aus so einer Schule gar nicht mitgekriegt.
Ja. Also sie wurden natürlich auch verfolgt, also ähnlich wie die Juden. Aber ja, im Spezielleren weiß ich jetzt auch nicht direkt.
Zwischen den Milchglaswänden führt ein dunkles, eckiges Tor zu einer Grünfläche. In der Mitte ein rundes, großes Wasserbecken mit einer dreieckigen Stele in der Mitte. Von oben gesehen erinnert sie an den Winkel, den die Sinti und Roma in den Konzentrationslagern auf der Kleidung tragen mussten. Die Wasserfläche im Becken ist so still, dass sich die Menschen, die herkommen, darin spiegeln. Georgi Ivanov ist Vorstandsmitglied bei Amaro Foro hier in Berlin und engagiert sich gegen Antiziganismus. Er sagt, gerade was die Bildung angeht, muss noch viel passieren.
Also ganz viele Jugendliche lernen überhaupt nichts davon. Und das ist auch eine der Forderungen von vielen Selbstorganisationen, aber auch, dass in Schulmaterial endlich mal mehr gelernt wird über die Geschichte der Verfolgung, weil Sintize und Romnia werden nebenbei nur erwähnt.
Christi, eine junge Britin, hat sich heute zusammen mit ihrem Freund viel Zeit genommen für das Denkmal und die Geschichte der Sinti und Roma und ist nachdenklich.
Da, wo ich lebe, in Großbritannien, gibt es viele Sinti und Roma. Es ist wirklich traurig, hier darüber zu erfahren, was ihnen im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass das viel weniger bekannt ist als die Geschichte der Juden.
So ist das Denkmal im Tiergarten ein guter Ausgangspunkt, um etwas zu lernen über die Sinti und Roma und deren Geschichte.
Helena Dehler war das vom Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma. Straßen wieder zu Orten der Begegnung zu machen, das ist das Ziel des Berliner Bündnisses Temporäre Spielstraße. Für Kinder, Familien und alle anderen Nachbarn werden Straßen für ein paar Stunden gesperrt. Das Land Berlin unterstützt das Projekt eigentlich. Denn im aktuellen Haushaltsentwurf ist deutlich weniger Geld dafür vorgesehen. Ob es trotzdem noch Hoffnung gibt, weiß Landespolitikreporterin Franziska Hoppen.
Ein rundes Jubiläum. 100 Mal haben Nachbarinnen und Nachbarn der Kreuzberger Böckstraße hier schon eine temporäre Spielstraße errichtet. Statt Autos düsen dann Dreiräder über den Asphalt, Kinder springen Seil, die Eltern helfen mit. Mittlerweile gibt es 24 solcher regelmäßigen Veranstaltungen in ganz Berlin, vor allem dort, wo es nur wenige Spielplätze gibt. Doch das Projekt droht zu kippen, fürchtet Gabi Jung, Sprecherin des Bündnisses Temporäre Spielstraßen.
Ja, da ist einfach ganz viel Frust. Also die Leute haben Sorge, dass es jetzt vorbei ist dann am Ende des Jahres, dass es im nächsten Jahr nicht mehr weitergeht. Das ist natürlich schon schade, weil da jetzt in vielen Straßen was aufgebaut wurde, was dann so nicht weitergeführt werden kann.
180.000 Euro stehen dem Bündnis bis Ende 2023 noch zur Verfügung. Damit stellen die Ehrenamtlichen Verkehrsschilder auf, drucken Infozettel, organisieren alles, damit die Kinder sicher spielen können. Auch durch diese öffentlichen Mittel konnte das Projekt berlinweit wachsen. Doch nun sind im Entwurf des Senats für den nächsten Doppelhaushalt gerade einmal 50.000 Euro vorgesehen, weniger als ein Drittel der bisherigen Summe. Die Staatssekretärin für Verkehr, Britta Behrendt von der CDU, sagt, das heiße aber nicht, dass der Senat das Projekt geringschätze.
Es ist nicht so, dass wir gezielt bei den Spielstraßen gekürzt haben, sondern in den Haushaltsverhandlungen war es eben so, dass wir insgesamt sehr strenge Maßgaben hatten. Wir mussten insgesamt ganz, ganz massiv kürzen, weil wir in anderen Bereichen auch so hohe Kostensteigerungen haben, das wissen wir alle. Da hat es dann natürlich auch die Spielstraßen getroffen.
Doch noch steht der Haushalt gar nicht fest. Am Ende entscheidet das Abgeordnetenhaus. Staatssekretärin Behrendt sieht deshalb Hoffnung für die Spielstraßen, die auch sie eine Erfolgsgeschichte für die Stadt nennt.
Also wir werden alles dafür tun und da kann ich, glaube ich, auch für meine Senatorin sprechen, dass die Spielstraßen auch weiterhin in der Form so bestehen können und dass dieses tolle Engagement auch weiterhin so in unserer schönen Stadt stattfinden kann.
Erst im Dezember soll der Haushalt wirklich beschlossen werden. Dann steht fest, ob und wie mit den temporären Spielstraßen in Berlin weitergemacht werden kann.
Franziska Hoppen war das aus unserer Redaktion für Landespolitik. Manchmal kann eine Mutter nicht für ihr Baby sorgen und entscheidet sich, das Kind wegzugeben. Anonym und sicher kann sie das in Babyklappen in Krankenhäusern tun. Dort bekommen die Babys dann auch sofort medizinische Unterstützung. In Potsdam gab es in den vergangenen 5 Jahren diese Möglichkeit nicht. Gerade wurde nun aber eine schon vorhandene Babyklappe wieder geöffnet. Die Hintergründe erklärt RBB-Reporterin Sabine Löbrig.
Hinter einer Grünmetallklappe im beigebraunen, frisch restaurierten Mauerwerk des Josefshauses verbirgt sich Brandenburgs einzige Babyklappe. Weil das älteste Gebäude des St. Josefs Krankenhaus aufwendig saniert wurde, war die Klappe 5 Jahre außer Betrieb und ist nun wieder eröffnet worden, sagt Krankenhaussprecher Benjamin Stengel.
Wenn wir die Klappe jetzt öffnen, so wie das Ihnen zeige, dann sehen Sie hier das Innere. Wir haben das ausgepolstert wie ein Babybettchen. Die Klappe ist von innen beheizt, hat Licht und eben auch eine entsprechende Lüftung.
Wenn eine Mutter in einer Ausnahmesituation hier ihr Baby ablegt, wird umgehend ein Alarm auf der Kinderstation des Krankenhauses ausgelöst. Dann kommt Schwester Regina oder auch eine ihrer Kolleginnen, um das Kind auf die Station zu bringen und zu untersuchen. Zwischen 2003 und 2018 wurden so insgesamt 12 Findelbabys versorgt, so Schwester Regina.
Jedes Kind, selbst wenn es nur eins in 50 Jahren wäre, was gerettet ist, es ist ein Menschenleben, was wir gerettet haben.
Meist dauert es nur wenige Tage, bis mit Hilfe des Jugendamtes Adoptiveltern gefunden sind, für die es auf der Kinderstation ein kleines Eingewöhnungsprogramm gibt.
Also das Jugendamt kommt mit ausgewählten Eltern, dürfen hier bleiben für 2-3 Nächte und werden betreut, kriegen Anleitung und haben einfach Zeit. Dieses plötzlich Eltern geworden, da gehört ja auch was dazu.
Zu vielen der Familien mit den adoptierten Findelbabys gebe es heute noch guten Kontakt, erzählt Kinderkrankenschwester Ramona. Sie hofft, dass die Babyklappe im St. Josephs Krankenhaus nicht die einzige in Brandenburg bleiben wird.
Nun gut, wir haben ja immer noch Berlin, da gibt es noch so einige und die werden auch genutzt. Ja, fürs Land Brandenburg ist es sehr wenig, aber einer fängt an und wir waren es jetzt.
Der Beitrag von rbb-Reporterin Sabine Löbrig über die jetzt wieder geöffnete Babyklappe im St. Josephs Krankenhaus in Potsdam war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.